Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview in unserer Reihe Tierhomöopathie. Das ist sozusagen die zweite Staffel, die erste haben wir abgeschlossen und wir sind mitten in der zweiten Staffel. Und da freue ich mich sehr, die Manuela Peter heute hier zu haben. Wir haben sozusagen so ein kleines Heimspiel, zwei SRI-Therapeuten, die sie unterhalten. Einer mit Menschen, ich, und Manuela mit Tieren. Aber wir werden sie gleich mal einführen. Und zwar haben wir hier, wenn ich das so sagen darf, ein geballte Wissenspaket uns eingeladen. Ich habe nämlich geschaut, was ihr alles für Weiterbildung gemacht habt. Da werden wir vielleicht noch drauf eingehen zur richtigen Zeit. Aber sie hat Weiterbildung nicht nur in Homöopathie, sondern auch in Ernährung, Verhalten und Parasitologie, also für die Parasiten-Thematiken sich weitergebildet beim Tier. Hauptsächlich arbeitet sie mit Hunden, das kann sie uns aber auch gleich noch erzählen. Aber da freue ich mich sehr, jemanden zu haben, der sich auch sozusagen vertieft, weil das haben wir, glaube ich, in den Tierhomöopathie-Interviews bisher gehört. Da hat unsere erste Rednerin im Interview, ich glaube Bettina hieß sie, sie hat da gut vorgelegt und hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass man sich eben über die Homöopathie auch weiter ausbildet. Und das ist ja was, was ich auch liebe in der Homöopathie, dass man über die Homöopathie hinaus sich so viel tolles Wissen aneignen kann. Mein Weg hat ja geführt zum Beispiel in die systemische Psychologie, wo auch Tiere immer wieder eine Rolle spielen, erstaunlicherweise. So kommt man auch an dem Thema eigentlich gar nicht vorbei. So, herzlich willkommen, Manuela. Schön, bist du da heute.
Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Fangen wir ganz basic an. Wo bist du daheim mit deiner Praxis?
Ich bin in der Region Baden, also bei Neuenhof.
Ach,
habe
schön.
allerdings, ich habe
Im
keine,
Aargau.
Ja, genau, im Aargau. Ich habe keine Praxis stationär, ich habe eine Fahrpraxis, also ich gehe zu den Leuten nach Hause.
Hat sich, glaube ich, also macht mehr Sinn. Die meisten, die wir bisher im Interview hatten, haben noch vorne Praxis.
Ja, genau. Es ist für viele Tiere ist es tatsächlich einfacher, wenn sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Genau.
Ja. Oh, da habe ich gleich die erste Frage, die wir aufschreiben, aber wir schweifen nicht direkt ab, wie es so meine Art ist. Also, dann führ uns doch mal ein bisschen ein, wie du zur Homöopathie gekommen bist. Ich habe nämlich im Vorgespräch schon mit dir gesprochen, dass es da um deinen persönlichen Hund geht, der dich da reingeführt hat. Vielleicht holst du uns da mal rein in die Geschichte gern.
Ja, sehr gern. Also habe ich mir gedacht, ich möchte eigentlich nicht bis zur Pensionierung warten, bis ich mir einen Hund zulege, weil das habe ich mir immer so vorgestellt, wenn ich irgendwann pensioniert werde, dann habe ich genug Zeit und dann werde ich mir einen Hund zutun und mir diesen großen Lebenstraum zu erfüllen. Und irgendwann habe ich aber gedacht, mein Gott, das geht noch sehr lange bis zur Pension. Und ich wollte nicht so lange warten, ich wollte nicht so lange auf meine Träume warten und habe mir dann das so eingerichtet, dass es irgendwie mit der Arbeit ging. Ich habe reduziert mit der Arbeit, ich habe das mit meinem Mann abgesprochen, so dass wir es uns einrichten konnten, dass wir den Hund auch dann wirklich betreuen können. Und das hat dann alles geklappt und dann habe ich mir einen holländischen Schäferhund ausgesucht aus einer Schweizer Zucht. Und ich habe besonders diese Rasse ausgesucht, weil denen eine sehr robuste Gesundheit nachgesagt wird. Also das war mir sehr wichtig, dass ich mir ein Tier hole, das gute Voraussetzungen hat, ein gesundes Leben zu führen. Und dann war das von Anfang an sehr schwierig. Also der hatte schon nach den ersten 2, 3 Wochen hatte der so komische Zusammenbrüche. Also der ist auf also ich habe mit ihm nur wirklich das gemacht, was vorgegeben ist. Ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet auf diesen Hund. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, viele Bücher im Internet, alles gelesen, was man kann. Und habe mir dann richtigen Plan zusammengestellt, was ich wann mit dem Hund machen will, damit er auch richtig im Leben ankommt und so weiter. Und nach den ersten 2 oder 3 Wochen hatte der auf der Wiese oben an unserem Haus, hatte der so einen Zusammenbruch, dass er wirklich nicht mehr laufen konnte. Und ich hatte keine Ahnung, was das war. Ich habe ihn nach Hause getragen und habe ihn dann gefüttert und dann war der Spuk wieder vorbei. Und dann habe ich gedacht, na gut, vielleicht kann ja mal vorkommen. Und dann ist das wiederholt vorgekommen und dann sind wir zum Tierarzt gegangen und dann ging eine richtige Odyssee los. Also ich musste ihn dann auch im Tierspital abgeben, um ihn untersuchen zu lassen, diesen kleinen, nur ein paar Wochen alten Hund. Und Das war ziemlich traumatisch eigentlich für mich und auch für meinen Mann, weil wir nicht wussten, was das Tier hat. Wir wussten nicht, ja, ist da irgendwas, hat er Organschäden oder keine Ahnung. Und das ging dann so ein bisschen weiter, dass er dann irgendwann angefangen hat, einfach zu erbrechen und nicht mehr aufgehört hat. Der Hund hat dann plötzlich manchmal wochenlang erbrochen und wir gingen immer wieder zum Tierarzt und da gab es immer wieder Spritzen, Medikamente, eigentlich immer dasselbe. Also er bekam Magenschoner, er bekam Spritzen, das weiß ich nicht mehr mal, und Entzündungshemmer, dass ich ihm das geben soll. Und die Ursache war nie ein Thema, war nie bekannt. Ja, wir haben da eine wirklich schwere, lange Geschichte hinter uns. Der Hund war dann irgendein Mal, habe ich ihn in eine Privatklinik gebracht, da wurde eine Endoskopie gemacht und auf den Endoskopiebildern wurde dann gezeigt, dass sein ganzer Magen-Darm-Trakt hochentzündet war. Es war alles feuerrot und er hatte über der ganzen Magenwand Tumore verstreut. Und die Ärztin sagte mir da selbst, sie sei sehr erschrocken gewesen über die Bilder. Und sie wisse nicht, woher das kommt. Und hat mir dann eine ganze Tüte voll sehr starker Medikamente mitgegeben, von denen alles nur noch schlimmer war. Also mein Hund war etwa 1,5 Jahre alt da, der war nur noch Haut und Knochen, er konnte nichts mehr aufnehmen. Ich habe natürlich immer das Futter wieder gewechselt und etwas Neues probiert. Alles hat nichts geholfen. Die Medikamente haben alles nur verschlimmert. Und dann irgendwann wurde er von dieser Ärztin, also von dieser Klinik auch dann als austherapiert bezeichnet. Also sie haben mir gesagt, sie können mir nicht helfen. Sie wissen nicht, was der Hund hat. Wenn die Medikamente nicht helfen, dann wissen sie nicht, wie sie weiterfahren sollten. Sie könnten mir nicht helfen. Punkt. Und das war ein sehr schlimmer Moment für mich. Ich hätte nie gedacht, dass ein Tierarzt mal diese Worte ausspricht. Ich kann Ihnen nicht helfen. Und dann musste ich mich halt auf einen anderen Weg begeben. Ich musste suchen, ob es andere Möglichkeiten gibt und habe das hauptsächlich übers Internet gemacht, weil ich habe niemanden gekannt, der jetzt mir da sonst gute Ideen gehabt hätte. Und da bin ich dann auf die Tierhomöopathie gestoßen. Also ich habe auch schon von Homöopathie gehört. Als Kind hatte ich auch mal Kügelchen bekommen oder so, aber ich hatte sonst keine große Berührung mit der Homöopathie bis dahin. Und ich bin dann auf eine Praxis gestoßen von Susan Wittmer. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nein, okay. Ich kannte sie eben, weil ich mal im gleichen Geschäft gearbeitet habe wie sie. Ich hatte aber nicht gewusst, dass sie Tierhomöopathin ist, aber das war für mich halt sehr vertrauenswürdig, weil ich sie von einer anderen Seite her schon kannte. Und dann bin ich zu ihr gegangen und sie hat eigentlich gleich von zu Beginn her mich darauf hingewiesen, dass eben auch die Ernährung sehr wichtig ist. Und da habe ich verstanden, dass halt Fertigfutter, Trockenfutter oder auch Nassfutter und gerade für kranke Tiere wohl nicht die richtige Wahl ist. Sie hat mir das so vermitteln können und dann haben wir da mit der homöopathischen Behandlung begonnen, haben das Futter umgestellt und dann von da an ging es sehr, sehr, sehr langsam, aber es ging aufwärts. Und das hat mich dann natürlich dazu geführt, dass ich mehr über die Homöopathie wissen wollte und mich dann auch informiert habe in der schweizerischen Landschaft, wo kann man sich da weiterbilden und ja, logisch bin ich bei der SHI gelandet. Also das ist keine Frage, das ist die beste Ausbildungsstätte für Tierhomöopathen. Weil es einfach sehr tief geht und sehr umfassend ist, was man da lernt. Und dann so habe ich dann meine Ausbildung zur Tierhomöopathin begonnen. Genau.
Sehr gut, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal ein, zwei Schritte zurück, weil fand ich zwei Sachen sehr interessant und dann gehen wir weiter in die SAI. Ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt und ich glaube, dass ich das im Interview auch schon mal gestellt habe, weil bei Menschen ist es ja so, dass wir den Patienten immer nicht in seiner gewohnten Umgebung sehen. Ist ja sogar so, wenn jetzt Eltern über ihre Kinder erzählen oder wenn wir, also auch die Erwachsenen unterscheiden sich ja sehr im Praxiskontext, als auch im, wenn sie dann daheim sind. Und ich fand es immer spannend, dass meistens die Arzneimittel, die ich verschreibe, besser auf das Bild passen, die sie mir in der Praxis zeigen. Also wenn eine Mutter erzählt, mein Kind ist daheim so und in der Praxis zeigt es sich aber anders, dann ist es, ich habe am Anfang oft den Eltern geglaubt, ich glaube denen auch, ne, aber, und habe dann Arznei verschrieben, auf wie sich die Kinder daheim verhalten und es hat selten funktioniert. Wenn ich aber dem treu geblieben bin, was wir jetzt für Menschen an der SAI gelernt haben und das Bild verschrieben haben auf den Zustand, wenn das Kind bei mir in der Praxis ist und sich dort eigentlich ja so zeigt, wie es nicht ist, in Wahrheit, fand ich noch spannend immer, dass dann eigentlich die Arzneien besser gewirkt haben, was aus meiner Sicht noch Sinn macht, weil Dr. Jüss ja seine Erfahrung nicht hat, wenn er die Leute dahin besucht hat, sondern wie sie bei ihm in der Klinik waren. Das heißt, das ganze Aussehen und Verhalten von bestimmten Arzneien sind ja von ihm aus der Erfahrung aus dem Praxisalltag und nicht von daheim. Und da habe ich mich immer gefragt, wenn, ob das bei den Tieren auch so einen Unterschied macht oder ob Verhalten sowieso dann gar nicht so eine große Rolle spielt für die Verschreibung.
Nein, das würde ich nicht sagen. Das Verhalten spielt eine extrem große Rolle und vor allem auch, wie wir es einschätzen, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass es da vor allem darum geht, wie wir es einschätzen. Also die Tiere verhalten sich oft schon auch sehr anders in der Praxis als bei sich zu Hause. Sie verhalten sich aber auch anders bei sich zu Hause, wenn die Leute alleine sind oder wenn ich da zu Besuch bin. Das ist also auch schon ein Unterschied. Und generell, wenn man das Tier gut einschätzen kann, sein Wesen gut erfassen kann, dann ist es oft so, dass es sich ziemlich groß unterscheidet von dem, was die Menschen, die mit diesen Tieren leben, so erzählen. Ja, und ich denke, es macht bei der Verschreibung mehr Sinn, dann auf das zu hören, eigentlich, was man sieht oder was man selbst einschätzt und einfach das, was einem erzählt wird, mit einzubeziehen. Aber in aller Regel schätzen eben auch die Leute ihre eigenen Tiere nicht immer ganz richtig ein.
Ja, sehr spannend, dass es dort auch so ist. Das Zweite, was mir interessiert hat, das ist eine Frage, die passt vielleicht nicht so ganz zu dem, aber du hast ja gesagt, das war so dieser Wunsch, wenn ich pensioniert bin, hole ich mir einen Hund und so. Wir haben jetzt im Vorgespräch kurz besprochen, da kann ich jetzt also gar nicht mitfühlen oder so. Aber deshalb ist die Frage wirklich auch ehrlich gemeint, und gar nicht kritisch. Aber wie kann man so eine Sehnsucht nach jedem etwas haben, was man ja noch gar nicht kennt und auch noch gar nicht weiß, wie das ist, ne? Ich weiß nicht, hast du auch Kinder?
Nein.
Genau. Vielleicht ist es so was Ähnliches, ne? So eine Sehnsucht nach einem Kind und so. Aber vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen, wenn dir das nicht zu persönlich ist. Weil
Nein, kein Problem.
ich kenne es halt oft, dass ich es natürlich im homöopathischen Kontext als individuelle Frage stelle, ne? Okay, warum hättest du den Hund gewollt? Und da höre ich leider oft ziemlich irgendwelche problematischen Stories. Ja, ich hatte es nicht so gut mit meinem Mann und so. Und weil bei dir klang es jetzt so rein positiv. Also wie kommt man, wenn man noch keinen Hund hat, auf die Idee, ach, jetzt wäre es eigentlich total gut, mit einem Tier 7-mal am Tag draußen im kalten Wind spazieren zu gehen und die Häufchen aufzusammeln. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
Ist echt so. Ich liebe es, bei jedem Wetter draußen zu sein.
Glaube, das muss man auch mögen, also.
Ja. Hast du als Kind Tiere, also bist du irgendwie mit Tieren aufgewachsen? Ja,
Na,
ich
wir hatten zwei Katzen, aber da war ich so klein, weil ich allergisch wurde, die mussten wir die weggeben.
Ja. Also ich denke, es hat sehr, sehr viel damit zu tun. Ich bin aufgewachsen mit Katzen halt, weil Hunde, das ging nicht. Ich hatte eine 100% arbeitende, alleinerziehende Mutter und das war kein Thema. Aber Katzen waren immer da und die haben mir schon sehr, sehr viel gegeben. Und dann hatte ich über eine gute Freundin Kontakt zu Menschen mit Hunden. Also als ich so 12 Jahre alt war, habe ich angefangen, mit Nachbarshund zu spazieren. Und also wir waren so eine kleine Clique. Wir haben dann auch so einen kleinen Hundeclub gegründet, so ein paar Teenager zusammen. Und das war immer toll und wir haben viel unternommen. Und so bin ich natürlich schon ein bisschen geprägt, weißt du. Das ist immer verbunden mit tollen Ereignissen, tollen Erlebnissen. Und über die Katzen, wenn ich mal krank war, dann war meine Katze immer an meiner Seite. Die hat mich getröstet und die war eigentlich mein bester Freund. Und so baust du natürlich ein Verhältnis zu Tieren auf, dass du, ja, da bist du von Kind her schon positiv drauf geprägt. Und wenn du das dann nicht mehr hast und ja, erwachsen bist und arbeitest und irgendwie diese Verbindung, die kann man, also ich finde sie halt komplett anders als zu einem Menschen, die Verbindung zu Tieren. Und dann fehlt das irgendwann. Ja.
Warum dann keine Katze?
Das ist eine gute Frage. Also zum einen ist mein Mann allergisch gegen Katzen.
Aha, ne? Das ist
Ja,
vielleicht so ein Männerding,
vielleicht.
ne? Vielleicht.
Aber dann kam das eh nicht in Frage. Aber ich wollte explizit einen Hund. Es ist vielleicht auch, es ist schwieriger, einen Hund zu haben als eine Katze. Weißt du, eine Katze, da kannst du auch problemlos einfach in die Ferien und die Nachbarn füttern und so. Das ist nicht ganz so. Also es ist gar nicht so aufwendig wie ein Hund und zu einem Hund hast du eine andere Verbindung dafür, oder? Weil der so eng mit dir lebt, ja.
Ja, und der auch viel abhängiger ist. Ne?
Ja, das ist schon so, ja.
Ja, super. Ich mache daraus jetzt noch eine therapeutische Frage, dass wir wieder zurückkommen in den Kontext. Würdest du dann sagen, wenn du so Tierhalter besuchst, gerade so, ich denke, das ist, also mir fällt das ja auf, Leute, die mit Homöopathie oder zum Homöopathen kommen, haben ja eh schon mal ein bisschen eine andere Einstellung meistens oder entwickeln die spätestens nach dem ersten Mittel, was wirkt. Würdest du dann sagen, dass das so ein Hauptgrund ist, sich ein Tier anzuschaffen, oder würdest du auch sagen, dass es wirklich sehr divers oder meistens sogar negative Gründe, also irgendwelche Kompensationen oder dass der Tier irgendeine Ersatzbefriedigung darstellt?
Wahrscheinlich kommen da mehrere Faktoren zusammen. Also in der Regel ist es schon so, dass die Leute, du kannst fast jeden fragen, das heißt immer, ja, ich bin halt aufgewachsen mit Hunden. Als ich ein Kind war, hatten wir Hunde und dann bleibt diese Sehnsucht irgendwie bestehen. Und dann kommt vielleicht eben noch der Faktor rein, dass man unglücklich ist, vielleicht in der Partnerschaft oder weil man keine Kinder hat. Und dann wird dieser Wunsch größer. Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Inwieweit, also ich denke, es hat ja einen riesigen Impact, ehrlich gesagt, ne? Aber inwieweit merkst du es auch im Praxisalltag, dass diese Gründe, warum ich überhaupt einen Hund habe, warum der hier ist, inwieweit das nachher auch sich auf die Gesundheit auswirkt?
Ich habe das Gefühl, es ist eher viel Unwissen, das sich schlussendlich auf die Gesundheit auswirkt. Und weniger sag ich mal, die positiven Vorstellungen, die die Leute dann von der Zukunft haben, wenn sie dann mal ein Tier haben. Vielleicht weicht das ab, aber ich glaube, es ist eher das fehlende Wissen zum Wesen und eben die Verhaltensgrundlagen, das Bedürfnis, das so ein Tier hat, das dazu führt, dass sie tatsächlich krank werden, ja.
Super, danke, hast du dich da auf die Reise mit mir eingelassen, mich jetzt
Gerne.
gerade interessiert
Ja.
und finde ich sehr gut. Ne? Das ist etwas, was man sicher mal vertiefen kann, zu überlegen, inwieweit ist das sozusagen auslöserrelevant. Ne? Wenn ich mir einen Hund anschaffe, jetzt nicht aus einer positiven Verbindung heraus aus der Kindheit, weil ich es einfach wie gewöhnt habe, gern habe und dann sehr positiv bin, mich auch gut vorbereite. Ich glaube, dann kann man es nicht unbedingt als Auslöser nehmen, außer es läuft dann unter Folge von verwöhnt und braucht Kalzium, ne? Aber weil wisst ihr jetzt auch nicht, ob das bei Hunden überhaupt geht, ne, wenn man die artgerecht hält und das unter Verwöhnen läuft. Aber wenn man das sozusagen als einen Negativgrund nimmt, vor allen Dingen, wenn dann ja jetzt viele wieder ihre Hunde loswerden wollen nach Covid, ja, dann, ich glaube, dann spielt das eine Riesenrolle für so einen Hund persönlich. Wenn die dann plötzlich von geliebt aufgenommen als Welpe und dann nach 2 Jahren abgestoßen werden. Und den Hund, wenn man den wieder vermitteln will, dann ist das 100 pro ein Auslöser. Ja, also vielen Dank. Da müssen wir mal separat mit dir nochmal eine Interviewfolge machen mit jemandem, der da drüber nachgedacht hat, schon im Gegensatz zu mir. Also, dann bist du zur Essay gegangen. Das kenne ich ja nur von der Menschenseite her. Vielleicht, weil wir es auch länger nicht mehr hatten im Podcast. Wenn du magst, kannst du ein bisschen was über den Ausbildungsgang kurz erzählen. Vielleicht dann auch mit dem Schwerpunkt auf, was dir besonders gut gefallen hat.
Also gut, ich habe die Ausbildung über 5 Jahre gemacht. Man hat ja da verschiedene Module, die man wählen kann. Also unterdessen ist schon wieder ein bisschen umgestellt worden mit diesen Modulen. Bei mir war das noch so, dass man das entweder in 3 oder in 5 Jahren machen konnte. Und das bedeutete einfach mehr oder weniger Tage Schule sozusagen. Und ich konnte es mit der Arbeit und eben auch mit dem Hund nicht so einrichten, dass ich das im Schnelldurchlauf sozusagen in den 3 Jahren machen konnte. Also ich habe die 5 Jahre gewählt, was für mich super war. Und was toll war, war tatsächlich auch die medizinische Seite. Also wir haben ja 2 Jahre Veterinärmedizin gehabt, was sehr, sehr spannend war. Sehr in die Tiefe ging, also extrem in die Tiefe ging. Ich hatte zwischendurch echt das Gefühl, ich mache dann ein Studium, ein Medizinstudium. Aber es war eine gute Vorbereitung. Also man braucht die Tiefe auch später. Und ja, es war sehr vielseitig. Du hast natürlich nicht nur jetzt Hunde oder Katzen, sondern hast da eben auch Pferde und Schweine und Kühe und so, mit dem ich persönlich in meinem Leben sonst nicht so große Berührungspunkte habe. Es war aber spannend und es hat mir auch die Mittel einfach von ganz vielen verschiedenen Seiten aufzeigen können. So, von daher war das positiv, auch wenn ich es jetzt, also ich behandle heute keine Pferde oder Kühe oder so, weil ich eben diese Tiere viel zu wenig kenne. Es fehlt mir die Erfahrung. Das denke ich schon, das ist wichtig, dass man mit den Tierarten, die man therapiert, wirklich auch Erfahrung hat und sie eben richtig einschätzen kann, was ja das Problem eigentlich auch ist, bei den Hunden oft, dass die Therapeuten vielleicht das Wesen der Hunde auch ein bisschen aufgrund fehlendem Wissen nicht richtig einschätzen und dann kommt man auch nicht aufs richtige Mittel am Schluss. Ja, ansonsten, ich meine, die SOI ist ja, ich glaube, die größte Ausbildungsstätte in der Schweiz, ich weiß gar nicht.
Das wüsste ich jetzt auch nicht, wie groß die
Ja,
anderen Schulen sind.
ja. Aber das war für mich nie eine Frage, ob ich da irgendwann an eine andere Schule gehe. Ich war mal einmal an einer anderen Schule für eine parasitologische Weiterbildung und ich war nur froh, einfach nur froh, dass ich bei der SAI gelandet bin und nicht an einem anderen Ort. Also, und was hast du gefragt, was mich ganz besonders da mir gefallen hat, das ist schon wirklich die Diversität. Also auch zum Beispiel das Fach der Ethologie, also die Verhaltenslehre, war auch weit gefasst. Und das ist so das, was mich an der Stange hält, wenn es abwechslungsreich ist. Und das ist es auf jeden Fall bei der SVI. Ja.
Und was ich gehört habe jetzt, ich war ja selber nicht im Bildungsgang, aber was ich gehört habe, ist auch sehr praktisch. Also ich
Ja.
war ja bei ein oder zwei Diplomfeiern inzwischen auch von den Tierhomöopathen, weil die zusammen waren mit den Menschen. Und dort haben wir dann Bilder gesehen, wie oft ihr auch Exkursionen gemacht habt und dann auch auf den Bauernhöfen gewesen seid und die wirklich vor Ort auch angeschaut habt. Also es hat ja auch etwas sehr Praktisches, dieser Unterricht gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch viel mit Tieren zu tun gehabt. Wir waren auch auf dem Schweinehof und konnten da den großen Eber streicheln. Ja, genau. Es war ein bisschen, mein Lehrgang war noch zu Corona-Zeit, also
Ah,
in
okay,
dieser
verstehe.
Zeit war es leider ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem, also wir hatten sehr, sehr viele Möglichkeiten,
Ja.
trotzdem auch auf den Hof zu gehen und da halt mit Abstand oder so, aber da haben sie schon dafür geschaut, dass wir trotzdem rauskommen, ja.
Ja, super. Ich denke, springen wir mal ein bisschen weiter, ne? Weil was ich sehr spannend finde, das nehmen wir als gute Überleitung. Es gibt ja diesen Dunning-Krüger-Effekt. Weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
Ich hoffe, dass ich ihn jetzt richtig erkläre. Na, also je weniger du von etwas weißt, desto mehr hast du das Gefühl, du kannst alles. Und das
Ja.
fand ich, hast du jetzt schön gesagt, ne? Ich habe zwar all das gelernt, aber nicht so richtig in die Tiefe und irgendwann habe ich gemerkt, so das Gegenteil von dem, ne? Je mehr ich über Homöopathie weiß, desto mehr denke ich, ach komm, machen wir wirklich nur, was ich kann. Und das finde ich ja immer spannend, mit welchem Selbstbewusstsein Laien ihre Kinder dann behandeln, ne? Mitten in der Nacht um 2 Uhr. Ja, ich habe schon das gegeben und das gegeben und das gegeben. Es funktioniert alles nicht. Wo ich denke, wenn mein Kind krank ist, ich rufe lieber Stefan an. So soll er sich darum kümmern. Ich mache lieber selber nichts. Ne? Obwohl ich ja logischerweise besser ausgebildet bin als die Laien. Ne? Aber das finde ich ist immer eigentlich, also auf eine gewisse Art ist das ein gutes Zeichen, wenn man selber nach mehreren Jahren Erfahrung merkt, ach komm, ich mache lieber wirklich nur das, was ich kann und den Rest lasse ich die Profis machen. Fand ich sehr schön. Und da hast du dich ja wirklich in vielen Sachen auch weitergebildet. Ich denke, wir springen mal als erstes zum Thema Verhalten. Auch weil ich, wenn ich mich richtig erinnere, das wir hatten wir noch nicht so stark im Podcast. Zumindest mal nicht in der Serie. Und da frage ich ja immer gern homöopathisch nach der Ursache. Warum? Ne? Also warum ist das ein Thema gewesen, das ich gesagt habe, ich würde mich gerne, nachdem ich jetzt ja diese diverse, abwechslungsreiche Ausbildung genossen habe, dann bist du irgendwie in die Praxis gegangen und hast festgestellt, na, vielleicht mache ich doch noch was.
Ja, also es hatte mehrere Ursachen sozusagen, dass ich da in die Richtung gegangen bin. Zum einen auch wieder mein Hund, der nicht nur sehr krank war, sondern auch im Verhalten extrem herausfordernd war. Ich hatte auch da eine riesen Odyssee hinter mir, und was eigentlich von Anfang an da bei der ersten Homöopathin, wo ich war, habe ich auch schon gefragt, was soll ich denn im Verhalten tun? Und sie konnte mir das nicht sagen. Sie hat gesagt, ich bin keine Hundetrainerin, ich habe selber keinen Hund, da kann ich dir nicht weiterhelfen, du musst zu einem Hundetrainer gehen. Und bei allem, was ich heute weiß, wäre es extrem wichtig gewesen, dass sie erstens mir hätte sagen können, wie finde ich denn einen guten Hundetrainer, der eben positiv arbeitet mit den Hunden, und dass eben die Art und Weise, wie ich mit meinem Hund umgehe, wahnsinnig wichtig ist und sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass er überhaupt krank ist. Also, ich meine, Lou ist heute gesund, oder? Er ist jetzt bald 9 Jahre alt. Und ich war seit 5 Jahren mindestens nicht mehr beim Tierarzt mit ihm, weil einfach alles gut ist. Und vorher war ich alle paar Wochen regelmäßig da. Wenn ich dazumals gewusst hätte, dass ich anders mit dem Hund umgehen muss, dann bin ich überzeugt, wäre der schneller gesund geworden. Das ist mit ein Grund, wieso ich dann in diese Richtung ging, und weil ich habe einen riesen Verschleiß an Hundetrainern durch und Tausende von Franken für Privatstunden ausgegeben, um zu lernen, wie ich diesen Hund in den Griff bekomme. Also ich hatte immer ein bisschen Angst, dass er mir entgleitet sozusagen, dass er gefährlich wird auch. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und das hatte sehr viel damit zu tun, dass ich nicht wusste, wie ich mit ihm umgehen soll. Und ich bin der Meinung, dass eben ein homöopathisch oder egal welcher Therapeut sollte eigentlich den Menschen sagen können, wie sie auch dieses Thema angehen können. Und da vielleicht kann man dazu sagen, also wenn jetzt jemand in dieser Lage ist und einen positiv arbeitenden Trainer sucht, dass er da wirklich darauf achtet, dass die Leute sich dazu bekennen, dass sie positiv arbeiten, dass sie gewaltlos arbeiten. Und da gibt es auch so Gütesiegel, die heißen zum Beispiel trainieren statt dominieren. Oder Positiv Rocks ist zu eins. Oder, pardon, ich habe eins aufgeschrieben extra, damit da die Leute ein bisschen was davon haben. Das dritte ist, kommt mir nicht in den Sinn. Finde es gerade nicht.
Wir tun es sonst in die Shownotes. Also die
Ja,
Leute,
genau.
die jetzt denken, ah, ich würde es mega gern wissen, dann hat es Manuela 100 Pro hinterher noch rausgefunden und schickt mir per E-Mail das. Und dann werdet ihr alle diese Siegel auch nochmal in den Shownotes finden. Vielleicht, wenn es gute Seiten dazu gibt, sogar mit den verlinkten Webseiten.
Ja, genau, mit den verlinkten Webseiten.
Also könnt ihr schon mal
Initiative.
kurz runterscrollen und gucken, ob wir es gefunden haben.
Genau, haben wir. Initiative für gewaltfreies Hundetraining.
Sehr
Ich habe
gut.
es schon. Aber ja, können wir sehr gerne. Ich mach da, schicke dir die Links dazu.
Genau.
Genau. Und deshalb habe ich mich dann irgendwie, also ich mache vielleicht einen kleinen Sprung. Ich habe mich zuerst in der Ernährung ausgebildet, weil bei der SHI wurde das immer, immer, immer erwähnt, dass die Ernährung wahnsinnig wichtig ist und dass, wenn man die Ernährung nicht umstellt, gerade bei Krankheiten wie Magen-Darm-Trakt oder so, dass es ganz klar ist, dass sie dann nicht gesund werden. Und dann war für mich sehr schnell klar, ich habe noch während dem Studium der Homöopathie, habe ich noch mit der Ernährungsausbildung angefangen. Und dann eigentlich aufgrund von den Fällen, die dann zu mir kamen, auch für die Ernährung, habe ich dann sehr schnell gemerkt, aha, Moment, du kannst deinen Hund auch richtig ernähren, wenn du ihn aber den ganzen Tag überforderst und viel zu viel von ihm verlangst oder ihn zu stark ständig unterdrückst, dann haben sie trotzdem wieder Magen-Darm-Probleme. Und dann liegt es nicht am Futter, sondern dann liegt es eben am Verhalten und an der Haltung. So habe ich dann ein bisschen einen Kreis gemacht und bin da gelandet. Ja.
Kannst du uns ein bisschen reinführen für die, wie ich, die wirklich gar keine Ahnung haben, was heißt denn Verhalte? Ist das also so eine Art, also können wir es übertragen in Erziehung, ne? Ist das das? Oder wenn du sagst, ich habe mich da weitergebildet, dass wirklich alle verstehen, wovon du redest?
Also weitergebildet habe ich mich, also ich bin jetzt Hundetrainerin, also geprüfte Fachperson für Hundetraining. Und es geht darum zu verstehen, was die Bedürfnisse der Tiere tatsächlich sind. Also die haben ja auch wie wir oder wie jedes Lebewesen haben die Grundbedürfnisse wie Sicherheit. Oder soziale Kontakte. Und die müssen gedeckt sein, damit die Tiere gesund bleiben. Da gilt es mal zu verstehen, was haben die überhaupt für Bedürfnisse? Wie kann ich die abdecken? Wie gestalte ich einen Alltag von so einem Tier, damit seine Bedürfnisse gedeckt sind, wie viel Schlaf und Erholung braucht, also dass man wissen muss, ein Hund benötigt, also ein erwachsener Hund benötigt Minimum 17 Stunden Schlaf und Erholung am Tag. Und das ist sehr viel. Und es ist zwar vielen Leuten bewusst irgendwo, haben sie das schon mal gehört oder gelesen, aber wie das bei ihrem Tier ist, wissen die meisten nicht. Also ohne dass man da vielleicht mal eine Woche lang ein Erholungstagebuch führt, weiß man gar nicht, wie viel Erholung und Schlaf der Hund überhaupt bekommt. Man muss auch verstehen, was ist denn tatsächlich Erholung oder Schlaf. Wenn der Hund dann 4 Stunden am Nachmittag im Garten ist, ist das in aller Regel nicht erholend, auch wenn er vielleicht nur da liegt. Und wach ist, aber in aller Regel tut er dann bewachen. Also das heißt, er ist am Arbeiten 4 Stunden lang. Und das geht dann weit über das hinaus, was der Hund an Beschäftigung den ganzen Tag tun sollte. Also da sind wir bei 60 bis 90 Minuten Beschäftigung, Aktivität am Tag. Wenn man darüber hinausgeht, dann kann der schnell in einen Stress kommen, weil es werden ja auch immer Hormone ausgeschüttet, wenn die Tiere irgendwie sag ich mal, am Arbeiten sind und in einen Stress kommen. Und die müssen sie wieder abbauen können, mit einem Grund, weshalb sie so viel Erholung brauchen. Und das sind alles so Dinge, die man halt lernt. Oder auch die Hunde generell mal zu lesen, wie kommunizieren die denn überhaupt? Wie teilt mir sein Hund überhaupt mit, dass es ihm nicht wohl ist oder dass er etwas anderes braucht oder was er will. Das muss man lesen können und das kann man nicht einfach so. Also da muss man sich ein bisschen darauf konzentrieren. Es gibt gute Bücher dazu, die können wir dann gerne auch verlinken. Ich habe da eins, das ist ein Riesenschinken. Der hat ganz viel Bildmaterial zum Beispiel drin, mit Fotos, die zeigen, wenn der Hund so und so aussieht, dann bedeutet das das und das. Wenn der Hund hochbellt, bedeutet es etwas anderes, als wenn er tief bellt oder wenn er langgezogen bellt oder so kurz im Staccato bellt oder so. Und das kann normalerweise ein Hundehalter nicht voneinander unterscheiden, wenn er sich da nicht vertieft damit auseinandergesetzt hat. Ja, das lernt man halt. Und auch Dinge wie zum Beispiel, das kann jetzt für die Therapeuten interessant sein, wenn ein Hund alles rammelt, Da gibt es viele Hunde, die haben das Problem, dass sie Spielzeug oder sogar andere Menschen, Kinder oder sonst was rammeln. Und wenn du das als sexuelles Verhalten einstufst, dann kommst du auf ein ganz anderes Wesen, als wenn du verstehst, dass das in 90% oder über 90% der Fälle eigentlich stressbedingt ist und eine reine Übersprungshandlung ist und rein gar nichts mit sexueller Motivation zu tun hat. Solche Dinge sind einfach wichtig, auch um auf die richtigen Mittel zu kommen, wenn man dann ein Tier und sein Wesen und seinen Charakter bestimmen will.
Vielleicht was Kleines, Weiterführendes dazu, sagen wir es mal so. Ich bemerke oft, vielleicht ich bin gespannt, ob es bei den Tieren auch so ist. Ich gehe davon aus, aber wir gucken. Wir haben ja oft auch für Kinder solche Arten von Büchern, ne? Ob das ein Herr Lago ist oder der Artgerecht-Buch oder ob das der, wie heißt der andere, der Jules oder wie der heißt, hat das an, ist ja wurscht. Also es gibt ja mehrere so Kinderbücher, dann haben wir Mütter- und Väterberatungen, wir haben ja dann auch Sozialpädagogen, Kindergärtnerinnen, also wir haben ja einen Haufen Leute, die uns in der Zeit von unseren Kindern da grundsätzlich erstmal eine Anlaufstelle sind oder bewusst reinreden, je nachdem, wo man halt ist, ne? Und dort wird man ja, also meiner Erfahrung nach, auch in den Büchern eigentlich mit Standardsachen konfrontiert. Also auch, selbst wenn diese Standardsachen individuell sind, ne, sagt, okay, es gibt verschiedene Typen oder verschiedene Hunderassen, oder wenn der hoch bellt, bellt der so, oder wenn der tief bellt, bellt der so. Aber meine Erfahrung ist, dass die Homöopathie immer noch ein Tüpfelchen draufsetzt, ne? Also wenn, selbst wenn der hochbellt, aber der ist halt jetzt, ich weiß nicht, welche Mittel hochbellen, aber sagen wir mal, ne, der ist ja, macht einen Unterschied, hat er die Angst von Agentum Nitricum, hat er die Angst von Stramonium, hat er die Angst von Pulsatilla Calcium oder von Phosphor. Ne? Und dann kann ja sein, dass die alle hochbellen, aber trotzdem wird es dort Unterschiede geben. Also hast du auch bemerkt, dass diese Verhaltensausbildungen, dass sie, wie ich das bei Menschen erlebe, eher dann doch nicht am Schluss individuell auf den Hund umsetzbar sind? Oder ist es beim Tier dann doch nicht so divers wie beim Menschen, dass man sagen kann, ah komm, hochbellen, das sind dann einfach die Mittel und das unterscheidet sich dann auch nicht mehr viel zwischen den einzelnen Mitteln in diesem Punkt?
Ja, nein, die Tiere sind auch sehr, sehr individuell, auf jeden Fall. Und das stimmt ja, da lernt man natürlich, ja, wie will man das auch anders lernen? Man lernt Standarddinge, man lernt aber einfach auch, die besser zu lesen. Also, wenn wir jetzt beim Beispiel vom Hochbellen bleiben, du lernst dann halt zu unterscheiden, bellt er hoch und ist sein Blick, hat er ein Wallauge, das bedeutet, man sieht so das Weiße im Auge vom Hund. Normalerweise im entspannten Zustand sieht man das nicht. Wenn er aber zum Beispiel Angst hat, dann gibt es dieses Wallauge und dann hat er vielleicht, ja, dann hat er noch eine entsprechende Körperhaltung, die eher nach vorne geht oder eher nach zurück und den Schwanz eingeklemmt oder so. Das sind ja alles auch Zeichen, die sehr schnell auftauchen und sich wieder verändern und so. Also musst du das lernen, das zu lesen. Und wenn du die dann miteinander kombinieren kannst, sage ich mal, dann kannst du es auch eher unterscheiden. Und was noch dazu kommt, was wir bei den Tieren oder gerade bei den Rassen, die du angesprochen hast, halt oft haben. Da gibt es ja auch diese Rassebeschreibungen, wo es immer heißt, ja, ein Bernhardiner ist ein gemütlicher Hund und ein Windhund ist ein extrem schneller, explosiver Hund oder so. Ja, da gibt es einfach so manchmal eine A4-Seite, manchmal ein Buch voll Rassebeschreibungen. Und wenn wir da zum Beispiel große Abweichungen haben von diesen Rassebeschreibungen, dann ist das ein gutes Indiz für die Repertorisation.
Ja, genau. Dann ist es auf jeden Fall individuell.
Genau.
Genau. Noch einen anderen Aspekt, den ich gerne da nochmal betonen würde, weil ich finde, das ist, hast du gut erklärt und da bin ich auch einverstanden. Das denke ich, ist beim Menschen sehr, sehr ähnlich. Aber ich würde nochmal auf das hinaus, dass wir ja dann mit so Standardsachen auch schnell in so ein richtig Falschschema kommen. Und das ist mir eben aufgefallen, je länger ich jetzt auch arbeite, explizit mit Kindern, aber wir finden es auch zum Beispiel bei Paarberatungen, ne? Wenn man zu Paarberatung geht, habe ich oft das Gefühl auch, dass dort sehr viel Standardsachen laufen, die aber den Paaren individuell gar nicht helfen, weil dann die Frau mit ihren individuellen Bedürfnissen und der Mann mit ihren individuellen Bedürfnissen vielleicht erfasst ist, aber ja gar nicht mit ihren individuellen Verhaltensweisen. Der eine hat gern Berührung, der andere nicht. Der eine ist besser nach dem Essen, der andere ist schlimmer. Wir hatten eine Zeit lang, fällt mir gerade ein, meine Frau und ich, wir hatten ein Riesenproblem, weil ich war schlimmer vor dem Essen und müde nach dem Essen und meine Frau war andersrum. Und dadurch hatten wir rund ums Essen eigentlich fast immer Streit, weil irgendjemand hatte gerade schlechte Laune. Ich vorher, sie nachher, irgendwie so. Ne? Also, und solche Sachen sind ja dann oft, die dann auch in so Paarberatungen ja nicht besprochen werden, ne? Modalitäten und so. Und das finde ich noch immer schwierig, wenn man den Leuten auch dann versucht, weil sie fragen einen ja, was kann ich denn jetzt mit meinem Hund machen, weil er verhaltensauffällig ist, ne? Und ich finde diese Standardantworten gut und ich bin absolut überzeugt, da bin ich ganz seiner Meinung, als Trainer muss man auch zuerst die Standardsachen lernen. Absolut, ne? Sonst weiß ja gar nichts. Oder diese Zeichen deuten lernen. Aber was ist deine Erfahrung? Hast du das Gefühl, es gibt dann sozusagen einfach Sachen, die sind immer richtig, ne? Oder sind das eigentlich, am Schluss musst du wirklich für jeden Hund auch wieder neu gucken, selbst wenn standardmäßig bei dem Hund eigentlich das angezeigt wäre und der braucht halt 17 Stunden Schlaf, weil wir kennen ja alle Mittel wie Sulfo und so, die brauchen halt nicht 17 Stunden Schlaf, sondern 4. So, bei den Kindern. Und da ist es ja dann falsch, wenn man versucht, den armen Sulfur dann zu 17 Stunden Schlaf zu bringen. Das ist ja dann falsch, obwohl es dann auf der einen Seite wie richtig wäre.
Ja. Ja, also ich bin auch für, also ich arbeite auch selber immer sehr individuell. Also ich finde es ganz wichtig, dass man individuell auf das einzelne Tier und seine Umstände eingeht und vor allem auch eben schaut, was war denn vorher, was hat denn dazu geführt, dass wir überhaupt an diesem Punkt sind, und da versucht, alles zu verändern, was für das Tier nicht passt. Und ja, ist schon so, oder? Das ist immer die große Frage, ist das Tier über- oder unterfordert? Das ist eine riesen Thematik, auch im Internet und in den Foren, wo die Leute dann immer einander gegenseitig sagen, ach, dein Tier hat viel zu viel oder dein Tier hat viel zu wenig, egal, immer beim gleichen Problem, oder? Und da gilt es eben genau, wirklich individuell hinzuschauen, sind die Bedürfnisse, also was sind die Bedürfnisse, sind die abgedeckt, und was hat eben auch dazu geführt, oder wenn du einen Hund in einer Familie drin hast mit kleinen Kindern, dann ist das ganz häufig ein Problem. Also man sieht natürlich auch zum Beispiel, welche Leute wirklich Probleme mit ihren Hunden haben, das ist ja auch noch eigentlich bezeichnend. Es sind in der Regel sind es Leute, die selber viel arbeiten, selber stark unter Druck stehen, oder eben auch Familien mit kleinen Kindern. Da gibt es sehr häufig Probleme mit den Hunden. Und da kannst du schon mal eher davon ausgehen, dass die dann überfordert sind, die Hunde, und deshalb Probleme machen. So irgendwelche Rentner eben, die Zeit haben und die nur gemütlich ein bisschen spazieren wollen oder so und nicht den ganzen Tag im Zeug rumrennen, die haben in aller Regel nicht so große Verhaltensprobleme mit ihren Hunden.
Ja.
Genau.
Ich habe überlegt, wenn du erlaubst, dass wir wechseln in was Praktisches, könntest du jetzt zu dem Thema vielleicht einen Fall erzählen oder ein besonderes Erlebnis, ob jetzt von der Ausbildung oder so, wo dir gerade was einfällt oder was du vorbereitet hast, dann kommen wir, glaube ich, jetzt nach meinen komischen theoretischen Fragen, auch noch zum Praktischen, ne? Wie das dann genau abläuft.
Okay. Also ich habe einen Fall, da geht es um eine Frau mit einem Lagotto. Sie, das also es ist auch eine Familie, der Hund lebt im Familienverband und mit zwei Kindern, die aber schon eigentlich, also Kinder, ja, die sind schon älter. Ich glaube, das Mädchen ist 14 und der Sohn ist schon 17 oder so, aber die wohnen noch zu Hause. Und sie hat sich aber ursprünglich wegen der Ernährung mal bei mir gemeldet, weil der Hund eben gar nichts verträgt und alles nicht angenommen hat. Also der Hund wollte gar nicht mehr fressen. Und das haben wir eigentlich sehr schnell wieder hingekriegt. Ich habe herausgefunden, dass sie zum Beispiel ihren Hund zwangsernährt. Also die ist dem stundenlang hinterhergelaufen und hat ihm versucht, Essen zu geben. Sie hat sie mit der Hand dargeboten, dann hat sie es ihm hingeworfen. Also sie hat ihn wirklich bedrängt den ganzen Tag, damit er etwas frisst, weil er war noch sehr jung und sie hatte Angst, dass da irgendwie, dass der krank wird, wenn er nicht frisst. Aber das haben wir dann sehr schnell in den Griff bekommen, auch mit einer Ernährungsumstellung. Und damit, dass sie eben den Hund nicht zwingt zu fressen, weil der hat ja das Essen dann negativ verknüpft. Und dann hat sie sich immer wieder gemeldet. Also was dann oft auch immer das Problem ist, ist, dass die Menschen selber eben stark unter Druck stehen und eigentlich mit ihrem Leben nicht so gut klarkommen. Und sie hat sich immer wieder mal gemeldet, eben mit Verhaltensproblemen. Und das ging immer wieder so in die Richtung, ach, jetzt will er wieder nicht fressen. Und da galt es für mich einfach herauszufinden, was braucht der Hund tatsächlich? Also wir haben dann daran gearbeitet, dass sie zum Beispiel mit dem Hund an reizarmeren Umgebungen, in reizarmeren Umgebungen spazieren geht, weil sie wohnten auch in einem also wie sage ich, in einer Siedlung, wo sehr, sehr viele andere Hunde waren. Und es war ein unkastrierter junger Rüde. Und da war im Frühling, wenn dann die ganzen Hündinnen läufig sind, ist das schwierig für diese Hunde. Also habe ich ihnen geraten, dass sie irgendwie mit dem Auto halt in den Wald fahren oder irgendwo, wo es nicht viele Hunde hat, damit da ein bisschen Stress rauskommt, schon rein hormoneller Stress. Und dass sie ihm eine Safe Zone eigentlich zu Hause schaffen, wo der Hund sich zurückziehen kann, wo er sich von der Familie zurückziehen kann, weil da war auch viel Streit in der Familie, und das bekommen die Hunde immer mit, und da muss man auch wieder immer unterscheiden, sind die Hunde, soll ich sagen, so, wie sind sie im sozialen Verband? Wollen sie immer dabei sein in der Familie oder wollen sie sich eben lieber zurückziehen oder können sie sich nicht zurückziehen? Dann muss man ihnen helfen. Und das macht man zum Beispiel mit so einer Safe Zone, wo man allen Familienmitgliedern sagt, diese, sage ich, 2x2 Quadratmeter da, die sind für den Hund. Da passiert nur Gutes für den Hund und da wird er nicht bedrängt, da wird er nicht gestört, da geht niemand rein. Das ist so sein kleines Reich. Und mit solchen Sachen und auch, also ich arbeite dann auch ein bisschen noch mit den Menschen, indem ich ihnen Achtsamkeitsübungen zeige, damit sie selber auch ein bisschen runterkommen, und das sollen sie auch machen, wenn sie mit ihren Tieren zusammen sind. Und so kann man da ein bisschen Ruhe in den Alltag reinbringen und den Tieren helfen, wieder ein bisschen ins Gleichgewicht kommen. Natürlich neben der homöopathischen Behandlung geht das eben Hand in Hand. Aber wenn man nur homöopathisch behandelt, jetzt in so einem Fall, und der Hund den ganzen Tag eben bedrängt wird, die Leute machen das ja nicht böse, weißt du, nicht mit Absicht. Aber wenn du eben den ganzen Tag dem Hund hinterherläufst mit Essen, und ihn zwingen willst zu essen sozusagen, dann ist das eine Tortur für das Tier, oder? Und der ist ständig unter Stress. Ja, so konnten wir bei diesem Fall doch einiges an Ruhe reinbringen, und das ging dann auch mit dem Fressen mit der Zeit sehr viel besser. Genau.
Fand ich auch schön, ne? Dass man immer nach der Ursache sucht und dann eigentlich auch, sagen wir mal, teils logische Schritte, ne? Wenn man jetzt dir zuhört, macht das alles mega Sinn, dass man so das einfach unterstützt. Und das ist ja bei Menschen nicht anders mehr, wenn der in einer vergifteten Umgebung lebt, sei die jetzt psychischer Stress, mentaler Stress, emotionaler Stress, dann ist natürlich die Selbstheilungskraft mit der Homöopathie zu steigern nur ein Teil der Lösung. Absolut richtig. Vielleicht kommen wir auch gegen Ende, außer du hast noch was ganz Wichtiges zum Fall zu sagen. Schwenken wir zum ganz zum Schluss, also ohne dass wir schon fertig wären, aber ganz zum Schluss aufs Thema Homöopathie noch über. Und da darfst du einfach nochmal auch dich ein bisschen ausbreiten. Vielleicht Was ich eine gute Frage mir überlegt habe, ist, wie würdest du erklären, wie du homöopathisch arbeitest? Dass man sich das jetzt vorstellen kann, wenn man dich jetzt hört, ne, und denkt, ah super, ich hätte gern, dass Manuela mal zu mir heimkommt für meinen Hund. Super, die können mir gerade beim Verhalten und Ernährung auch noch helfen, aber ich hätte gern auch noch homöopathisches Mittel. Was erwartet mich jetzt? Was muss ich vorbereiten, damit ich dann auch parat bin, wenn du kommst?
Ja, also grundsätzlich soll ich mal sagen, zum Vorbereiten, ich bin froh, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, bevor ich komme, wie man sein Tier so sieht, wie man das einschätzt. Auch wenn wir vorher gesagt haben, ja, ich lege selber sehr viel Wert darauf, wie ich das Tier einschätze. Trotzdem ist es für mich wichtig, wie die Menschen ihre Tiere sehen. Also wenn man sich ein bisschen Gedanken macht zu oder auch zu seinem Verhalten, was ist für einen selber normal oder wo hat man das Gefühl, ist nicht gut und vor allem, was sind die Probleme? Und viel mehr Vorbereitung benötigt es eigentlich nicht. Also ich komme dann zu den Leuten nach Hause und da sollen sie sich bitte auch so verhalten, wie wenn sie normalerweise Besuch empfangen oder so. Ich brauche einen Tisch, wo ich hinsetzen kann und etwas schreiben kann. Und dann ist es gut, wenn das Tier bei uns im Raum ist. Ja, wenn es sich lieber zurückzieht, ist auch okay, aber ich möchte das Tier auf jeden Fall mal zu Beginn sehen und beurteilen können. Wenn es geht, dann wäre es gut, wenn wir einfach im selben Raum sind wie das Tier. Ich habe das oft, dass wir dann irgendwie im Esszimmer sitzen, weil da ist der Tisch zum Schreiben, aber der Hund, der geht dann eigentlich ins Wohnzimmer und dann wechseln wir in der Regel auch. Also dann sitzen wir halt am Wohnzimmertisch, am Couchtisch sozusagen, das ist kein Thema. Ich will einfach das Tier ein bisschen beobachten können, währenddem ich die Anamnese mache. Und da ist es, ich denke, genau gleich wie bei der Humanhomöopathie. Da stelle ich einfach sehr, sehr, sehr viele Fragen zum Tier und zu seinem Verhalten, natürlich auch zur Ernährung. Also das nehmen wir auseinander, egal ob jetzt da auch noch eine Ernährungsberatung gewünscht ist oder nicht. Die Ernährung wird trotzdem immer besprochen. Und eben auch das Verhalten. Bei mir ist es oft so, dass wir ein bisschen abschweifen während dieser homöopathischen Anamnese, dass wir eben noch auf Verhaltenstipps kommen. Das ist ganz automatisch, weil die Leute oft halt auch Fragen haben. Was soll ich denn tun, wenn? Und da kann es schon sein, dass so eine Anamnese mal 1,5, 2 Stunden gut dauert, weil halt das einfach auch immer noch reinspielt. Aber wenn dann jemand wirklich ausführliche Tipps oder so, also oder soll ich sagen, Verhaltensberatung benötigt, dann machen wir einen separaten Termin nochmals, weil ich lege dann schon den Fokus, wenn ich für die Homöopathie komme, dann geht es darum, das richtige homöopathische Mittel zu finden und nicht eigentlich eine Hundeschullektion zusammen zu machen. Genau. Ja, und dann grundsätzlich, also ich gehe dann nach Hause und repertorisiere auch. Normalerweise gibt es da nicht direkt ein homöopathisches Mittel, sondern da wird repertorisiert und dann bekommen sie das mit der Post und mit der Anleitung zugeschickt. Und dann bleiben wir in Kontakt. Also wir machen dann auch eine Nachkontrolle nach 4 bis 6 Wochen in der Regel, wo wir schauen, wo wir stehen. Und das geht halt einfach Hand in Hand. Oder wenn ich das während dieser Anamnese sehe, da haben wir aber eben Probleme im Alltag, in der Alltagsgestaltung, die da ein richtiges Heilhindernis darstellen, dann ist ganz klar, dass wir das auch umstellen müssen. Also, und da ist auch die Mitarbeit von meinen Kunden gefordert, dass sie dann auch bereit sind, den Alltag umzustellen. Oder ja, irgendwie das so zu gestalten, dass die Grundbedürfnisse von dem Hund abgedeckt sind.
Sehr gut. Vielen Dank. Komm mal, kannst du da vielleicht auch einen Fall erzählen oder einen besonderen Fall, der dir in Erinnerung geblieben ist? Also mir geht es immer noch so, dass ich manchmal selber überrascht bin, was alles so geht. Ne? Wenn dann Leute kommen und sagen, ja, das ist besser und das besser und das besser, aber ich denke, Wahnsinn. Also hätte ich nie selber gedacht, dass das jetzt alles in so kurzer Zeit besser wird. Vielleicht erinnerst du auch einen Fall oder hast du einen vorbereitet für uns?
Ich habe keinen vorbereitet,
Ja, auch
bin
nicht
ganz
schlimm.
ehrlich.
War auch nicht die Aufgabe.
Ja, genau. Ja, also ich habe einen Fall von einer kleinen Australian Shepherd-Hündin. Die ist so klein, sehr klein gewachsen. Also die hatte auch Nieren, was sage ich, die Nieren waren nicht ganz ausgewachsen. Sie war aber da noch nicht fertig entwickelt. Also als ich sie kennengelernt habe, war die, glaube ich, so 8 Monate alt. Und das Thema war, sie hatte veränderte Nierenwerte. Eben die Niere im Ultraschall hat sich gezeigt, dass sie irgendwie noch nicht richtig entwickelt. Sie war extrem, soll ich sagen, aufgedreht und hat wahnsinnig viel getrunken. Also ist sie extrem viel getrunken. Und sonst aber hatte sie eigentlich keine großen Probleme. Also jetzt auch im Verhalten war es nur, dass sie so große Sachen immer angebellt hat. Also Traktoren oder Pferde oder so waren ihr Ungeheuer. Und eben, sie war halt einfach ziemlich aufgedreht. Aber ist auch ein bisschen rassebedingt natürlich. Das sind sehr aktive Hunde. Und da haben wir auch so eine Fallaufnahme gemacht. Es ging auch ein bisschen länger, weil diese Kundin hatte auch trotzdem, dass sie nicht so viele jetzt Probleme mit ihrem Hund hatte, sehr viele Fragen trotzdem zum Alltag und wie soll ich das machen? Und gerade bei jungen Hunden, da verändert sich einfach alles auch immer schnell mit der Entwicklung von den Tieren und die hatte halt viele Fragen und ich mache es halt auch gerne, ich rede sehr gerne über das Thema Verhalten und die Haltung von den Tieren und so und dann ging das auch ein bisschen länger. Wir haben dann da mit Sulfur, also das war konstitutionell ein Sulfurtier, sind wir reingegangen und bei der Nachkontrolle hat sich dann ergeben, dass die Hündin 2 Wochen danach läufig wurde. Und das war eigentlich auch bei ihr, hatten wir schon so ein bisschen darauf gewartet. Und das ging dann sofort. Und dann das Trinken hat sich auch stark verbessert, dass sie viel weniger getrunken hat. Und ich glaube, wir hatten auch noch mit der Ernährung Thema. Also sie hat auch die Ernährung noch umgestellt. Ich weiß aber nicht, ob sie die Nierenwerte tatsächlich noch mal kontrollieren lassen hat, weil sie das nicht unbedingt wollte. Das weiß ich noch. Ich kann dir aber nicht sagen, ob die besser wurden, aber es war nie mehr ein Thema bis dahin. Also das mit dem Trinken hat sich stark verbessert. Sie hat sich entwickelt, sie wurde läufig. Und die Halterin ist da zufrieden mit dem Zustand von ihrem Hund. Für mich ist es okay. Das ist immer eine Entscheidung, die die Leute selber
Genau.
treffen
Ja,
müssen.
richtig.
Genau.
Super, vielen Dank. Also ich glaube, wir haben einen sehr guten Einblick bekommen. Das Verhaltensthema hat mir wirklich noch nicht, kann ich mich nicht daran erinnern. Vielen Dank, wer also da in der Nähe der Schweiz wohnt und weit fahren möchte. Aargau ist ja recht zentral. Da ist man ist entweder von überall aus der Schweiz weit weg oder halt gerade nah dran. Ne? Der kann sich da gern melden, aber ich überlasse dir noch das Schlusswort, weil wir wollen natürlich noch wissen, wie wir dich erreichen. Das sind dann alles in den Shownotes noch. Und wenn man jetzt Anfragen hat, dann habe ich es richtig verstanden. Man kann sozusagen auch dich nur als Tiertrainerin buchen. Ne? Wenn man vielleicht mit der Homöopathie noch ein bisschen Berührungsängste hat, kann ja auch das machen. Aber ich überlasse dir das Abschlusswort und ganz am Schluss machen wir noch ein bisschen Werbung. Ja? Das finde ich einen guten Kurs, den du anbietest. Also hört noch bis zum Schluss. Aber ich überlasse dir gerne Abschlusswort. Was würdest du gerne den Hörern, die jetzt so ein bisschen reingekommen sind, am Schluss nochmal mitgeben, dass sie was mitnehmen aus der Folge?
Genau, also ich habe da wie so 2 Botschaften. Zum einen für Therapeuten eigentlich unter uns. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir einen Fokus legen auf vernetzt zusammenarbeiten, dass wir, wenn wir sehen, dass irgendwo Bedarf ist, zum Beispiel für Ernährung oder jetzt auch im Fall von Verhalten, dass wir uns untereinander austauschen. Ich finde das extrem wichtig. Auch denke ich, dass wir schneller zu den richtigen Mitteln kommen, wenn wir da da eben zum Beispiel das Wesen richtig einschätzen können. Wenn da jemand auch mal Unsicherheiten hat, jetzt gerade im Thema Verhalten von einem Hund oder so, darf er sich gerne bei mir melden. Da können wir da auch mal einen Fall zusammen besprechen. Ist überhaupt kein Thema. Und für die Hundehalter möchte ich einfach gerne auf den Weg mitgeben, seid liebevoll mit euren Tieren und legt da den Fokus auf einen liebevollen Umgang und sucht euch einen Trainer, wenn ihr selber nicht weiterkommt, der positiv arbeitet. Das heißt, auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen euch zeigen kann, wie ihr positiv eurem Tier etwas beibringt und so sein Verhalten und auch den Alltag verändern könnt. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir lieb sind mit den Tieren. Genau.
Super. Vielen Dank.
Gerne.
Genau, denn er ist ein sehr aktuelles Thema. Wenn wir es aufnehmen, ist es gerade vorbei, ne? Aber das ist mir ich weiß auch nicht warum, aber dieses Jahr ist mir das auch in den sozialen Medien so oft begegnet, dass ich mich frage, also vor 20 Jahren, als ich noch wie ein Bekloppter an Silvester ab 6 Uhr in Berlin, ist ja sowieso Krieg an Silvester, ne? Aber ab 6 Uhr da auf der Straße stand und Raketen abgefeuert habe, bis um 2 Uhr, ne? Da war das überhaupt kein Thema. Also ich habe nie irgendwas in der Art und Weise gehört, dass, also ich meine, es ist total logisch, aber dass es Tiere irgendwie stört, macht total Sinn, ne? Aber so heftig wie dieses Jahr in den Social Medien, was alles die Konsequenzen sind, wie viele tote Tiere ich gesehen habe als Folge der Silvesterknallerei, an Bildern in den Social Medias oder wie viele Vögel da draufgegangen sind und so weiter. Weiß ich nicht, warum das also vor 20, 30 Jahren niemand interessiert hat, weil ich glaube nicht, dass es jetzt so neu ist, die Erkenntnis. Aber ich übergebe dir gern das Wort. Wir machen seit Jahren nichts mehr. Ich muss nehmen gerade raus und entschuldige mich bei allen Tieren, aber als sie
Sehr gut.
mit 12, 14 war mir das ehrlich gesagt scheißegal. Also so. Heute machen wir das nicht mehr. Da habe ich mein Geld für sinnvollere Sachen, zum Beispiel für so einen Kurs, ne, wenn ich jetzt ein Tier hätte. Erzähl doch gern, was du da für eine coole Idee hast du den Kurs schon mal gemacht oder ist der neu?
Leider nicht neu.
Genau, also was du neu ins Leben rufst.
Ja, genau. Und ich kann dir sagen, wieso, dass das aktuell so in den sozialen Medien rumgeistert. Da war ja diese Feuerwerksinitiative. Gab es eine Initiative, dass man eben privates Feuerwerk stark einschränkt und die wurde jetzt auch angenommen. Und deshalb ist das im Moment so ein großes Thema überall. Genau. Ja, es ist halt jedes Jahr dasselbe, dass die armen Tiere an Silvester oder auch am 1. August, je nachdem, stark traumatisiert werden mit dieser Knallerei. Und was ich so ein bisschen ein größeres Problem sogar noch sehe, ist, dass die Menschen nicht wissen, was sie tun können, was sie tun sollen. Dann vergeht wieder ein Jahr und kurz bevor Silvester vor der Tür steht, wird sich in den sozialen Medien wieder ausgetauscht, soll ich jetzt meinem Hund noch Alkohol besorgen für den Silvester oder nicht.
Rimus, ne?
ja. Ja, der Eierlikör ist da
Ja.
stark im genau.
Wow.
Und deshalb habe ich diesen Kurs ins Leben gerufen. Also der ist kostenfrei. Ich habe da eine kleine Telegram-Trainingsgruppe und mache ein Umsetzungstraining für Silvester. Und das ist nicht nur Silvester, da geht es vor allem um Geräuschangst vom Hund. Also die können auch vor anderen Geräuschen, zum Beispiel wenn beim Schützenverein wieder Schießen ist oder so, dann haben die Angst. Und da kann man viel dagegen machen. Auch mit der Homöopathie kann man da unterstützen. Und ich mache dann Umsetzungstraining in einem Telegram-Kanal, da kann man in eine geschlossene Gruppe kommen und da gebe ich eben immer so ein bisschen passend zur Vorbereitungszeit, jetzt haben wir fast ein ganzes Jahr Zeit, gebe ich Tipps und Ideen, was man jetzt machen könnte, was man angehen könnte. Dann machen wir das zusammen und bereiten uns zusammen auf den nächsten Silvester vor, damit das dann hoffentlich einmal für unsere Tiere und auch für uns weniger Stress darstellt.
Super.
Genau.
Verlinken wir
Wer
auch unten in
da?
den Show Notes. Da ist dann alles drin und ansonsten kann man dir auch eine E-Mail schreiben, falls man es wirklich über die Show Notes nicht hinkriegt.
Ja, genau. Oder über die Website, da hat es auch einen Link ganz zu unter zum diesem Telegram-Kanal. Genau.
Super. Hey, vielen Dank, Manuela, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es sehr interessant. Wir sind so ein bisschen durch verschiedene Sachen gehüpft, aber du hast dich gut gehalten. Und wir haben schweifen halt beide gern ab, das passt.
Ja.
Obwohl, du bist gut beim Thema geblieben,
Ja, ich habe mir
kann
Mühe
ich nur
gegeben.
mir vorwerfen. Aber vielen Dank auch, dass du dich bei mir gemeldet hast. Habe ich immer gern. Das ist eine der wenigen Leute, die ich nicht irgendwo hinterm Ofen vorziehen muss. Hey, komm doch mal in den Podcast. Ne? Insofern meine letzten Worte sind, Manuela ist ein echtes Vorbild. Ne? Sie hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, ey, ich habe super Lust zu reden über Homöopathie. Ich habe tolle Themen. Ich weiß, Eppisk, hast du nicht Lust, das im Podcast zu machen? Ich habe selbstverständlich gesagt, ja, genau, so hätte ich das gern. Also insofern stoße ich in das Horn der Vernetzung, so wenn jetzt auch einige dabei sind, die da was zu beitragen oder auch gern auch einen anderen Schwerpunkt in irgendeinem Bereich der Homöopathie noch mehr beleuchten wollen und Bock haben, mit mir ein Interview zu machen, der herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Manuela. Ganz ein tolles Jahr wünsche ich dir. Tschüss.
Danke dir auch. Tschüss.